Liebe Schwestern und Brüder, Gott lädt uns ein und wir dürfen bei ihm zu Gast sein. Zum Beispiel heute, wenn wir sein Wort hören in seinem Gottesdienst, dann kümmert er sich um uns wie ein guter Gastgeber. Er sorgt dafür, dass es uns an nichts fehlt. Und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Manchmal ist es allerdings auch genau andersherum. Dann kommt Gott ganz unvermittelt zu uns und sagt, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Gott lädt sich sozusagen selbst bei uns ein. Nur gut, dass er sich nicht von uns bewirten lässt, sondern alle guten Gaben selbst mitbringt. Gott der Herr segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Lasst uns singen das Lied Nummer 341, die Strophen 1 bis 3. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in der heiligen Taufe um Christi willen zu seinen Kindern angenommen und uns durch seinen Geist neues Leben geschenkt. Wir aber haben oftmals gesündigt, seinen Geist betrübt und das neue Leben verleugnet. Darum bekennen wir unsere Schuld und bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns den Introitus singen, wie er im Gottesdienstheft abgedruckt ist.
Die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, uns beten. Herr, unser Gott, du Retter aus Mangel und Not, von dir kommt das Brot der Erde und das lebendige Brot vom Himmel. Hilf uns, dass wir deine Gaben dankbar empfangen und austeilen an alle, die deine Hilfe brauchen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hört das Evangelium bei Johannes im 6. Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein.
Lob sei dir, O
Christe. Lasst uns unseren Glauben bekennen mit Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Kinder, es sind ja bald Ferien. Fahrt ihr in den Urlaub? Wenn man in den Urlaub fährt, muss man ja seine Sachen packen. Das kennt ihr sicherlich. Ich habe so einen großen grauen Koffer. Da packe ich immer alles rein, was ich im Urlaub brauche. Also, was braucht man im Urlaub? Eine Badehose, Sonnencreme, ein gutes Buch natürlich, meine Lieblingskekse für die Fahrt, den großen Wasserball auch, einen Sonnenschirm wäre auch gut, einen Liegestuhl, und mein Fahrrad, das muss auch mit. So geht mir das immer, wenn ich für den Urlaub packe. Mir fällt immer noch mehr ein, was ich gerne mitnehmen möchte. Aber irgendwann ist einfach kein Platz mehr im Koffer. oder im Auto. Lasst mich euch heute vom Propheten Elia erzählen. Der musste nämlich auch von zu Hause aufbrechen. Er durfte nicht in den Urlaub fahren, sondern er musste vor einem wütenden König fliehen. Und deshalb konnte er nur ganz, ganz wenige Sachen mitnehmen. Vor allem aber hatte er nicht genug Sachen zu essen dabei. Puh, verreisen ohne genug zu essen, das wird bestimmt keine schöne Reise. Elia hat sich allerdings überhaupt keine großen Sorgen gemacht. Denn Gott hatte ihm gesagt, ich zeige dir einen Ort, an dem du etwas zu essen und zu trinken bekommst. Und zwar sollst du zum Bach Krit gehen. Der Bach hieß so. Da ging Elia dann hin. Und tatsächlich, aus dem Bach konnte er trinken. Und zu essen bekam er, das ist das Verrückteste, von Raben gebracht. Diese Raben schickte Gott, um Elia zu versorgen. Ja, ob wir mit viel Gepäck oder mit ganz wenig losziehen, wir können uns darauf verlassen. Gott versorgt uns jeden Tag. Lasst uns beten. Lieber Gott, wir danken dir für alles, was du uns jeden Tag schenkst. Wir bitten dich, öffne unsere Augen für alle, denen es nicht so gut geht wie uns, damit wir ihnen von den vielen guten Dingen abgeben, die du uns schenkst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hört Gottes Wort im ersten Buch der Könige im 17. Kapitel. Elia, ein Tischbiter aus Tischbe in Gilead, kündigte Ahab an. So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Danach kam das Wort des Herrn zu Elia. Geh weg von hier in Richtung Osten. Versteck dich am Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Aus dem Bach kannst du trinken. Den Raben habe ich befohlen, dich dort zu versorgen. Da ging er los und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ging und setzte sich an den Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. Da machte sich Elia nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elia sprach sie an und sagte, hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser. Ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt, ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia, fürchte dich nicht. Geh nur und tu, was du gesagt hast, aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen. Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Menschen, die haben eine derartige Dreistigkeit an sich, dass man gar nicht so genau weiß, wie einem geschieht. Die tauchen auf und tun, was niemand überhaupt für möglich gehalten hätte. Die verhalten sich, als gäbe es sowas wie Anstand, Konventionen und Regeln, als gäbe es das einfach nicht. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich von Propheten Elia bekomme, um den es heute geht. Der taucht bei einer alten Witwe auf und bringt da so ziemlich alles durcheinander, was dort eben noch zu gelten schien. Die Liste an, ich nenne es mal, unkonventionellen Verhaltensweisen dieses Propheten ist lang. Elia lädt sich einfach selber ein. Bei einer Frau, die er in Sarepta trifft. Er fordert diese Frau, die nebenbei auch noch einem anderen Volk angehört, auf, ihm Wasser zu geben. Die Frau ist entweder völlig überrumpelt oder sehr gastfreundlich und geht Wasser für ihn holen. Da ruft er ihr nach und bring mir auch etwas Brot mit. Sie ist wohlgemerkt Witwe und hat schon deshalb eigentlich überhaupt nichts abzugeben. Noch dazu hat sie ein kleines Kind zu versorgen. Auch das hätte Elia wissen können und bei jemand anderem um Hilfe fragen. Außerdem leidet sie genauso wie alle anderen unter der Dürre, die Elias Gott geschickt hat, und hat im Grunde selbst fast gar nichts mehr zu essen. Eine Menge Dreistigkeit. Zumindest muss es dieser alleinerziehenden Witwe so vorkommen, denn die weiß ja gar nicht, dass hinter dem fordernden Auftreten des Propheten eigentlich ein göttlicher Auftrag steckt. Nun, was macht Elia überhaupt hier an diesem aus der Sicht Israels so abgelegenen Ort? Im Buch der Könige, in dem wir von dieser merkwürdigen Begegnung Elias mit der Witwe in Sarepta lesen, beginnt die Geschichte über Elia mit einem Absatz nach dem anderen über die Könige des Nordreichs Israel. Zu dieser Zeit war das Volk Israel in Nordreich Israel und ein Südreich Juda gespalten. Für jeden König also ein Absatz, wie in einer Chronik. Wann hat er reagiert? Was hat er getan? Und vor allem, hat er sich an Gottes Weisungen gehalten? König Simri, der durch eine Verschwörung an die Macht kommt. König Omri, der Götzenstatuen im ganzen Land aufstellen lässt. Und dann eben König Ahab, von dem es heißt, er habe sogar noch schlimmer gehandelt als alle Könige vor ihm und getan, was dem Herrn missfiel. Ahab, heißt es da, nahm sogar Isabel zur Frau, die Tochter des Et-Baal, des Königs von Sidon. Denn dann ging er hin, verehrte Baal und betete ihn an. Er baute in Samaria sogar einen Tempel für Baal und errichtete dort einen Altar für Baal. Auch einen Kultpfahl ließ Ahab aufstellen. Er hörte einfach nicht damit auf, den Herrn, den Gott Israels, zornig zu machen, mehr als alle seine Vorgänger. Heute würde man vielleicht sagen, zu welchem Gott unsere Politiker beten, sollte doch nicht unsere Sorge sein. Aber damals waren Politik und Religion ganz eng miteinander verbunden. Die Aufgabe des Königs war es, in Gottes Auftrag den Menschen als gutes Beispiel voranzugehen. Dafür zu sorgen, dass Gottes Regeln für ein gutes, friedliches Miteinander eingehalten werden. Den Menschen ein Vorbild im Vertrauen auf den Herrn zu sein. Denn Land und Volk Israel gab es ja nur, weil Gott das Volk aus Ägypten befreit und ihm das Land gegeben hatte. Ahab hatte also aus Machtpolitik die Tochter eines Nachbarkönigs geheiratet und angefangen, deren Gottheit Baal anzubeten. Und hier kommt Elia ins Spiel. Der geht zum König Ahab und sagt: So gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Und so beginnt diese Dürre. Und der ja nicht nur der König, sondern auch Elia und eben diese Witwe leiden. Sie selbst kann da gar nicht so viel für. Es ist ja noch nicht einmal ihr König, der da von Gott zur Raison gebracht werden soll. Elia macht sich also auf die Flucht, denn nicht selten bekommen die Überbringer von schlechten Nachrichten den Frust der Empfänger selber zu spüren. Dabei wird er durch Gottes Auftrag von Raben gefüttert. Währenddessen ergeht es dieser Witwe nicht ganz so gut. Sie hat keine Ernte und kein Einkommen und steht kurz vor dem Verhungern, als Elia bei ihr auftaucht. Wenn man sich fragt, wer in einer Gesellschaft eigentlich die Schwächsten sind, also diejenigen, die als erstes unter die Räder geraten, wenn der Druck von außen zunimmt, dann würde man heute vermutlich an Kinder denken, deren Eltern sie bei ihrer Schulbildung nicht unterstützen können oder wollen. Oder an Obdachlose mit psychischen Krankheiten oder Drogensüchten. Vielleicht auch an Flüchtlinge, deren alte Heimat verloren ist und die darauf hoffen müssen, irgendwo anders Mildtätigkeit zu erfahren. Nun, damals waren es Witwen. Zumal, wenn sie Kinder zu versorgen hatten, die bei einer Hungersnot als Erste betroffen waren. Und bei genau so einer Witwe taucht plötzlich Elia auf und erwartet von ihr, dass sie ihn gastfreundlich verpflege. Das Ganze hat sich Elia nicht selbst ausgedacht, sondern Gott hat ihn zu dieser Frau geführt. Aber die Witwe weiß das natürlich nicht. Und ich stelle mir vor, wie ihr, ob solcher Unverfrorenheit, nur die Kinnlade runterklappt. Und damit sie nichts allzu Unfreundliches zu diesem Fremden sagt, geht sie einfach, ohne etwas zu sagen, Wasser holen. Aber Elia legt noch einen drauf und bittet sie auch noch um Brot. Da nun antwortet diese Frau und sagt, ich stelle mir vor, in einem Tonfall irgendwo zwischen ziemlich ungehalten und einfach nur erstaunt: Siehst du nicht, wie arm ich bin? Ich habe gerade noch genug Mehl und Öl, um mir und meinem Sohn ein einziges Brot zu backen. Das reicht ja nicht einmal für uns zum Leben. Nur noch zum Sterben ist das genug. Was dann passiert, ist einer dieser vielen Momente in der Bibel, von denen ich persönlich beim besten Willen nicht erklären kann, wie man von einem Satz zum nächsten kommt. Erst sagt Elia einfach: Fürchte dich nicht, geh nur und tue, was du gesagt hast, aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Aber anstatt das für einen schlechten Scherz zu halten oder einen üblen Trick, heißt es dann von der Witwe nur, sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen, Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. Dabei ist das Wunder, dass Mehlkrug und Ölkanne nicht leer werden, im Grunde eigentlich nur das Zweiterstaunlichste dabei. Noch unglaublicher finde ich, wie sich diese Frau darauf einlässt. Gott lässt durch einen Wildfremden ausrichten: Fürchte dich nicht, ich werde euch versorgen. Und diese Frau bekommt plötzlich einen neuen Blick auf ihr Leben und auf Gott, der ja auch sie geschaffen hat und Tag für Tag erhält. Es ist wirklich unscheinbar, aber in dem Moment, in dem sie Elia und damit auch dem Gott Elias vertraut und sich darauf einlässt, tut sie genau das Gegenteil von dem, was der König Ahab tat und hält sich an seiner Statt an das erste Gebot. Fürchte dich nicht. Das sagt Gott auch zu uns. Bei unserer Taufe sagt er es uns ganz persönlich. Wir lesen es in der Bibel. Im Grunde hören wir es auch jedes Mal beim Abendmahl oder bei der Beichte. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Denn Gott sorgt nicht nur für uns in leiblicher Hinsicht, mit Nahrung und all den anderen Dingen, die nötig sind für unser Leben. Er sorgt auch für unsere Seele, indem er uns immer wieder zu sich führt, uns anspricht, uns aufrüttelt, uns vergibt, uns nachdenklich macht und vor allem, indem er uns auf ihn vertrauen lässt. Manchmal vergessen wir mitunter, wie gut er uns versorgt, wie selten unsere Mehlkrüge und Ölkannen wirklich leer waren. Und manchmal platzt diese Erkenntnis in unser Leben wie so ein unangekündigter und etwas unverschämter Gast, der sagt: Fürchte dich nicht, vertraue auf Gott, der wird dich versorgen und wird dir im Überfluss geben, was für dein Leben gut und nötig ist. Dieser Gott, dem schon der Prophet Elia und diese alleinerziehende Witwe mitten in einer Dürre vertrauten, schenke uns, dass auch wir uns einfach auf ihn verlassen. Er zeige uns, wie voll seine Mehlkrüge und Ölkannen für uns sind und sage uns diesen Satz immer wieder: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns singen das Lied Nummer 504, die Strophen 1 bis 2 und 5. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Ewiger, barmherziger Gott, Kraft des Lebens, Quelle der Wunder und Atem deiner Schöpfung. Sieh die Opfer der Flutkatastrophe. Sieh die Menschen, die alles verloren haben und vor Trümmern stehen. Sieh die zerstörten Häuser und Straßen. Sieh die Verzweiflung, die Trauer um die Toten, die Angst um die Vermissten. Sieh die Erschöpfung der Hilfskräfte und die hilflosen Worte der politisch Verantwortlichen. Wir bitten dich um Trost. Wir bitten dich um Hoffnung und Rettung. Erbarme dich. Sieh die Hungernden, sieh die Menschen, die unter Hitze und Dürre leiden, deren Felder überflutet sind, sieh du die brennenden Wälder. Sieh die Menschen, denen der Krieg das Brot genommen hat. Wir bitten dich um Wasser, Brot und Leben. Erbarme dich. Sieh die Erschöpften, sieh die Menschen, die verzweifeln, die ihr Vertrauen verlieren, die sich um ihre Zukunft sorgen. Sieh die Kranken, sieh die Menschen, die sich für andere verausgaben. Wir bitten dich um Hoffnung, Mut und Kraft. Erbarme dich. Sieh die Suchenden, sieh die Menschen, die nach Wegen aus der Krise suchen, die Medikamente und Impfstoffe entwickeln. Sieh die Menschen, die mahnen. Sieh die Mächtigen und ihre Taten. Wir bitten dich um Hilfe, Weitblick und Segen. Erbarme dich. Sieh uns, ewiger Gott, sieh unsere Kinder, sieh die Reisenden und die zu Hause bleiben. Sieh auf deine Gemeinde und deine Kirche und ihren Glauben. Stärke du uns durch dein Wort und mache uns zu deinen Zeugen. Du tust Wunder. Du gibst Brot und Liebe. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.